Wir beschäftigen uns in dieser aktuellen Serie mit dem Gebetsleben von König David. Diese Gebete finden wir im Buch der Psalmen. Und dieses Buch ist in der Mitte, also wenn man irgendwie mal in die Psalmen will, das ist der Vorteil, wenn man so ein bisschen in die Mitte geht, dann hat man das Psalmenbuch. Das findet man dann schnell. Sind von diesen 150 Psalmen 74, die dem König David zugeschrieben werden. Und Psalmen sind ja leidenschaftliche Gebete, Aufschreie aus tiefster Not, großem Schmerz, Verzweiflung und Klage über die scheinbare Untätigkeit Gottes. Wir finden sogar Aufforderungen an Gott: Gott, wach auf und hilf. Warum hörst du nicht? Psalmen geben auch ihrem Erstaunen über Gottes Führungen Ausdruck und nehmen uns mit in die Begeisterung über Gottes Allmacht, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Die gesamte Gefühlspalette des Lebens mit ihren Höhen und Tiefen begegnen uns in den Psalmen. Selbst unsere Rachegefühle werden angesprochen. Deshalb lieben viele diese berührenden, aufrichtigen Gebete. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Psalm 19, der von der Begeisterung über Gott und seine Werke erzählt, so wie das schon Jean-Pierre uns mit Bildern schön gezeigt hat. Ich möchte den Psalm, diesen faszinierenden Psalm, noch lesen. Vorzusingen ein Psalm Davids. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte. Kein Laut, keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde. Ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam aus einer Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf. Wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn von Horizont zu Horizont. Vollführt sie ihren Lauf. Nichts, aber auch gar nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein, in Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Herr, auch ich, dein Knecht, lasse mich durch sie zurechtweisen. Sie zu befolgen, bringt großen Lohn. Wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Sprich mich frei von unbewusster Schuld. Bewahre deinen Diener vor überheblichen Menschen, lass sie keine Macht über mich gewinnen. Dann kann ich ohne Schuld und frei von schwerem Vergehen bleiben. Mögen die Worte, die ich spreche, und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Gibt es einen Gott? Wenn ja, kann man seine Existenz beweisen? Es gab und gibt verschiedene Versuche mit Hilfe der Vernunft, die Existenz eines Gottes zu beweisen. Offen gesagt ist das gar nicht so einfach. Denn jeder Erklärungsversuch hat Schwachstellen, die man hinterfragen kann. Doch, und das muss natürlich auch gesagt sein, kann genauso wenig das Gegenteil bewiesen werden. Niemand kann mit letzter Gewissheit eine Existenz Gottes ausschließen. Selbst Richard Dawkins, ein einflussreicher Atheist, kann nicht mit letzter Sicherheit sagen, obwohl er das gerne würde, es gäbe keinen Gott. Er präsentiert in seinem Buch ein 7-Stufen-Modell. Stufe 1, bei der befinden wir uns vermutlich die meisten, ich weiß, dass ein Gott existiert. Und das gäbe Stufe 7, ich weiß, dass es keinen Gott gibt. Stufe 6 ist, ich kann es nicht wissen, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass Gott existiert. Und nun stuft er sich selbst ein. Mich rechne ich zur Kategorie 6 mit starker Neigung zur Kategorie 7. Dieser leidenschaftliche Atheist, dessen Aufrichtigkeit ich hoch schätze, ihm fehlt die letzte absolute Sicherheit in dieser wichtigen Frage. Er kann nicht mit absoluter Sicherheit sagen, wenn er aufrichtig ist, dass es keinen Gott gibt. Er neigt schlussendlich dazu. Aber er kann es nicht. Für David gibt es eindeutige Hinweise, die die Existenz eines Gottes wie selbstverständlich bestätigt. Es ist das Universum. Er betrachtet die Welt so, wie wir ein Kunstwerk betrachten. Wer sich in der Kunstwelt auskennt, wird an einem Bild sofort den Künstler erkennen. Das muss Picasso gemacht haben. Oder das ist etwas von Banksy. Oder diese Skulptur ist von Alberto Giacometti oder einem seiner Schüler. Und auch in der Architektur kann man oft erkennen, wer das Gebäude entworfen hat. Das muss ein Haus von Mario Botta sein. Entschuldigung. Wir können noch viele Beispiele aufzeigen. Die verschiedenen Werke tragen die unverkennbare Handschrift ihrer Schöpfer. Das ist die Logik von David. Gott wieder nicht. Das müsste ich schalten können. So. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Das Firmament, die Weite des Himmels führt uns die Schaffenskraft Gottes vor Augen. Sie zeigt uns, wie kreativ, fantasievoll und mächtig Gott ist. Das Universum lässt für David nur einen Rückschluss zu. Es muss einen Gott geben, der sich das alles ausgedacht und der das auch geschaffen hat. Das Universum trägt die Handschrift Gottes. Ununterbrochen übermittelt jeder einzige Tag und jede einzelne Nacht die Botschaft, dass es einen Schöpfer, einen Gott geben muss. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Lautlos, nonverbal wird es weitererzählt. Sie tun es ohne Worte. Kein Laut, keine Stimme ist zu hören. Niemand schreit vom Himmel herab, horcht, horcht. Gott existiert. Das Universum vermittelt diese Botschaft durch seine Existenz. Die überwältigende Schönheit der Erde und des Himmels, atemberaubende Landschaften, die faszinierende Vielfalt von Pflanzen und Tieren, Das ist alles. Ich muss etwas mit dir reden. Gott's dir. Okay. Okay, so geht's gut. Brauchst du keine Hilfe. Ja. Also all die faszinierende Vielfalt von Pflanzen und Tieren, das ist alles nonverbale Kommunikation Gottes. Jeder Mensch kann diese Sprache verstehen, und zwar überall auf der ganzen Erde. David schreibt, und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Jeder Tag verlässt die Sonne ihren Ort und durchschreitet den Himmel zuverlässig, immer. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer herauf hervortritt, so geht die Sonne am Morgen auf. Wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Man kann sich darauf verlassen. Selbst wenn Wolken am Himmel schweben, wird die Sonne ihren Lauf vollenden. Jeden Tag zuverlässig. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Und das ist natürlich poetische Sprache. David äußert sich hier nicht als Naturwissenschaftler, der uns über naturwissenschaftliche Erkenntnisse belehren möchte, weil wir hören schon, die Leute schreien, ja, aber das stimmt doch gar nicht. Die Sonne läuft ja nicht um die Erde, sondern die Erde um die Sonne. Natürlich drehte sich auch zur Zeit Davids die Sonne nicht um die Erde, sondern die Erde um die Sonne. Das wissen wir ja alle, hoffentlich. Ist ja heute nicht mehr alles so klar. Trotzdem würde selbst heute der beste Naturwissenschaftler nicht sagen, dass es wunderschön gewesen sei, wie sich die Erde von der Sonne abgewandt hätte. Gestern Abend. Auch er wird sagen, er hätte einen wunderschönen Sonnenuntergang betrachten können. Und genau aus dieser Perspektive schreibt David. Er beschreibt, was er mit seinen Augen wahrnehmen kann. Und das ist unglaublich beeindruckend und faszinierend. Vielleicht würde David heute über die Entdeckungen in der Zellforschung berichten. Zellen, die kleinst bekannten Organismen, tragen komplexe Informationen in sich. Sie beinhalten Baupläne, die dann auch umgesetzt werden in uns. Unglaublich faszinierend. Durch das, was man in den vergangenen Jahrzehnten in der Forschung alles entdeckt hat, würde David ein riesiger Fundus zur Verfügung stehen, um aufzuzeigen, dass das Universum nicht durch ein Chaos entstanden ist, sondern dass Intelligenz am Werk gewesen sein muss. Ja, dass ein Gott das alles gestaltet. Der Apostel Paulus begründet die Existenz Gottes wie König David. Er schreibt den Christen in Rom, was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Und wie hat das Gott gemacht? Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Die Schöpfung ist der Existenzbeweis Gottes schlechthin, ist übrigens die einzig biblische Begründung für die Existenz Gottes. Ich habe nichts gegen die anderen. Das sind philosophische Versuche mit unserem Verstand, das kann man gern machen, ich habe nichts dagegen. Aber die biblische Begründung der Existenz Gottes ist klar und eindeutig die Schöpfung. Die Schöpfung zeigt uns, dass Gott existieren muss. Die Schöpfung trägt die Handschrift Gottes. Nachdem David mit seinem Liedstrophe über die Schöpfung die Existenz Gottes begründete, macht er nun deutlich, von welchem Gott er eigentlich spricht. In den ersten 7 Versen erwähnt er einmal Gott, und zwar im allgemeinen Sinn. Es könnte theoretisch irgendein Gott sein. Er benutzt im Hebräischen das Wort Elohim, das für irgendein Gott stehen könnte. Doch in der zweiten Strophe macht er unmissverständlich klar, von welchem Gott er spricht. Denn jetzt häufen sich die Namensnennungen Gottes. 6-mal benutzt er den Namen des Gottes Israels, Jahwe. Im Deutschen wird Jahwe leider immer mit Herr übersetzt. Großbuchstaben in gewissen Übersetzungen, dann weiß man, das ist im Grundtext, ist da Jahwe. Wenn Herr Herr steht, dann ist meistens ein Herr Jahwe und das andere Herr ist ein normaler Herr, also Adonai im Hebräischen. So. Das Gesetz des Herrn, das Gesetz Jahwes, ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Das Gesetz ist die Tora, die 5 Bücher Mose, die ersten 5 Bücher im Alten Testament. Tora mit Gesetz zu übersetzen ist nicht falsch, aber es könnte bei uns falsche Assoziationen auslösen. Gesetz bringen wir schnell mit Recht und Ordnung in Verbindung. Was darf ich tun und was muss ich lassen? Wann werde ich für was bestraft? Die Tora beinhaltet natürlich auch solche Äußerungen, aber es geht vielmehr um Weisung und Belehrung. Die Tora belehrt uns über Gottes Pläne, seine Absichten und seine Ziele. Die Tora gibt uns Einblick in das Wesen und den Charakter Gottes. Die Tora lesen und studieren bedeutet nicht in erster Linie, dass Gesetze, Rechte und Pflichten gelernt werden müssen. Vielmehr geht es um ein Verständnis des Lebens überhaupt. Um das Verständnis unseres Lebens, um das Verständnis Gottes in dieser Welt. Deshalb ist für David die Tora Stärkung und Erfrischung für die Seele. Sie beantwortet ihm die wichtigsten Fragen des Lebens. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin werden wir gehen? Und das, was in dieser Tora steht, sind keine handgestrickten Philosophien, die schlussendlich nichts taugen und sich als Lügen entpuppen werden. Was der Herr, eben Jahwe, in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Genauso wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf vollendet. Und das war der erste Teil des Psalmes, nimmt die Schöpfung des Universums, was Gott erschaffen hat. Und jetzt kommt eben das Ganze in einem Vergleich, in einem Fortschritt, auch das Wort, das Gesetz, die Tora hat Gott erschaffen. Und genauso verlässlich ist das, was Gott durch seine Schrift der Tora bezeugt, so wie die Sonne am Morgen aus ihrem Behausen kommt und am Abend wieder untergeht. Man kann sich darauf verlassen. Jeder Mensch, auch Unerfahrene, werden dadurch weise. David ist sichtlich begeistert. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Nun, diese Freude an den Anweisungen Gottes kann auf uns freiheitsliebende Menschen im 21. Jahrhundert etwas befremdlich wirken. Das ist doch nicht möglich, sich an Gottes Anordnungen dermaßen zu freuen. Schon an Anordnungen, wir bestimmen doch uns selbst. Wir wollen doch nicht fremdbestimmt sein. Das ist Schwärmerei. Das ist doch nicht normal. Doch, das ist normal. Es ist normal, wenn man verstanden hat, um was es in der Tora geht. Es ist eine große Freude zu erkennen, mit welcher Liebe sich Gott dem Menschen zuneigt. Jedenfalls sind die Gebote Gottes entgegen allen Unkenrufen nicht schwer. Denn selbst im Neuen Testament lesen wir, unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Super. Ich höre immer die Christen schreien, wenn ich das zitiere. Doch, sie sind unglaublich schwer. Nein, sie sind nicht schwer. Gott will uns nicht unnötig belasten. Er will uns entlasten. Das Lesen der Tora bewirkt in David eine großen Respekt vor diesem großartigen Schöpfer. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein. In Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechend der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. David ist voll Bewunderung über diesen großartigen Gott. Gott ist für ihn der größte Reichtum, den er sich vorstellen kann. Und David wusste sehr wohl und sehr viel über Reichtum. Welche Machtfülle Reichtum mit sich bringt. Er war zu seiner Zeit einer der reichsten, erfolgreichsten und einflussreichsten Herrscher. Vermutlich wäre David, hätte es damals schon eine Forbes-Liste der reichsten Menschen gegeben, mit Abstand auf Platz 1 gewesen. Er war reich. Er war unermesslich reich. Alles vergoldet im Palast. Doch David fand den wahren Reichtum dort, wo ihn selbst die ärmsten Menschen finden und reich werden können. In der Tora. Im Wort Gottes. Und heute würden wir sagen, in der Bibel. Wie hoch er die Weisheit Gottes bewertet, sagt er so, wertvoller als Gold sind sie. Kostbarer als eine Menge vom feinsten Gold. Wie gesagt, David verstand sehr viel von Gold. Berge von Gold gehabt. Sie sind süßer als Honig. Ja, süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Davids Bewunderung bewundert diese Weisung Gottes nicht so, wie man einen Bild bewundert und sich daran erfreut. Nein, er nimmt das, was er liest und versteht und erkennt für sich persönlich. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen. Sie zu befolgen bringt großen Lohn. Er lässt sich als mächtiger König von diesen Weisungen Gottes zurechtweisen. Er will nicht nur Hörer und Bewunderer sein, sondern er will zum Täter werden. Ich befolge deine Weisungen. Das ist das, was einen gläubigen Menschen auszeichnet. Das ist das, was einen gläubigen Menschen ausmacht. Er ist nicht nur Hörender und Bewundernder. Er lernt nicht einfach auswendig. Und er wird nicht Fachmann oder zur Fachfrau. Wer den Reichtum Gottes bekommen will, muss seine Weisungen persönlich nehmen. Deshalb schreibt Jakobus, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Glaube, der nachhaltig sein soll und nicht einem Strohfeuer gleicht und in Heuchelei versackt, nimmt Gottes Anweisungen und Belehrungen für sich persönlich. David weiß, sie zu befolgen bringt großen Lohn. Und dann kommt er auch auf sich selbst zu sprechen. In der Tora wird ihm bewusst, wie heilig und gerecht Gott ist und wie unzulänglich er als Mensch Gott gegenüber dasteht. Er erkennt seine eigene Schuld, wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Sprich mich frei von unbewusster Schuld. Aus der Sicht des Neuen Testamentes können wir uns über diese Bitte freuen, denn wir haben eine klare Antwort, die Gott uns gegeben hat. Für unsere Schuld, egal welcher Art auch immer, ist Jesus am Kreuz gestorben. Er hat genau das Problem gelöst, das David hier anspricht. Der Apostel Paulus schreibt, ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Und wie hat er das gemacht? Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Jesus löst das Problem, von dem David in seinem Psalm spricht. Und zum Schluss bittet David um Bewahrung. Bewahre deinen Diener vor überheblichen Menschen, lass sie keine Macht über mich gewinnen. Dann kann ich ohne Schuld frei von schweren Vergehen bleiben. Es ist einmal mehr die Bitte des unseres Vaters und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Gott, verschone uns vor allzu großen Herausforderungen, die das Maß des Erträglichen überschreiten würden und wir in Gefahr stünden, uns zu versündigen. Die Bewahrung Gottes ist glücklicherweise keine Lotterie nach dem Motto, wenn wir Glück haben, wird uns Gott helfen. Und wenn nicht, dann haben wir eben Pech gehabt. Gott wird uns nie mutwillig in eine Versuchung treiben. Das Leben als Christ wird genauso Lasten mit sich bringen, wie auch das Leben eines Menschen, der Jesus nicht nachfolgt. Doch Gott lässt seine Leute nicht allein. Psalm 68 heißt es, gelobt sei der Herr täglich, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Im Neuen Testament klingt das so. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns menschliches erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das Leben kann große und schwierige Herausforderungen mit sich bringen, aber Gott wird uns helfen und du wirst es schaffen. Du wirst alles bewältigen können. Und zum Schluss des Psalms bittet David, das, was jedem Menschen, der eine leise Ahnung von der Größe und Herrlichkeit Gottes hat, am Herzen liegt, mögen die Worte, die ich spreche, und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Es ist mein sehnlichster Wunsch, dir zu gefallen. Es ist für David keine Pflicht, die er erfüllen muss. Es ist die Sehnsucht eines Liebenden, der dem, den er liebt, unbedingt gefallen will. Der Liebende fragt nicht nach den Grenzen, wie weit kann ich gehen, was darf ich noch und so weiter. Der Liebende fragt danach, was dem anderen gefällt. David will mit seinem ganzen Leben, seinen Worten, Gedanken Gott, dem Schöpfer, gefallen. Sir Isaac Newton, ein englischer Mathematiker und Physiker, gilt als Entdecker der Gravitationsgesetze. Er berechnete als erster die Masse des Mondes und der Planeten. In Newtons Büro stand ein beeindruckendes Modell unseres Sonnensystems mit all seinen Planeten und Monden. Ein Freund besuchte ihn und wollte wissen, wer dieses kunstvolle Modell konstruiert hätte. Schmunzeln meint Newton, ja, es ist ganz von allein entstanden. Der Freund meint, komm, sag es endlich, woher hast du dieses Modell? Newton blieb bei seiner Aussage. Es ist ganz von allein entstanden. Sein Freund meint, das ist jetzt wirklich nicht mehr lustig. Sag mir doch, wer hat das jetzt gemacht? Da sagt ihm Newton, siehst du, du regst dich zu Recht auf. Denn du kannst dir nicht vorstellen, dass dieses kleine Modell aus Zufall entstanden sein könnte. Aber mir willst du immer erklären, dass das große Original keinen Schöpfer braucht. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Es ist großartig, dass der Gott, der die Welt erschaffen hat und sie erhält, mit uns Gemeinschaft pflegen will. Gott kommt uns so nahe und beweist uns seine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit, dass Menschen ein Leben führen wollen, an dem sich Gott freuen kann. Wir erkennen in der Schöpfung den Schöpfer und wir erkennen im Wort Gottes unseren Erlöser, Jesus Christus. Mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Felsen, mein Erlöser. Und das führt dann zur ganz persönlichen Freude im Leben. David ist begeistert. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und es erfrischt die Seele. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass wir dich kennen dürfen, du Schöpfer des Himmels und der Erde. Dass die ganze Natur, das ganze Firmament, alles, was auf dieser Erde existiert, deine Handschrift ist. Du hast alles ausgedacht und erschaffen. Und du hast uns auch dein Wort gegeben, die Bibel, in der wir Orientierung finden, in der wir den Weg finden zur Erlösung, zur Rettung durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir für diesen unbeschreiblichen Reichtum. Amen.